Ja, es ist ein bisschen mehr Platz hier vorne. Ja, einen schönen guten Morgen allen zusammen. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I will fall into the night, can't go a minute without your love. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Lena Meyer-Landrut, Grand Prix d'Eurovision, Oslo 2010. Wie ein Satellit bewege ich mich in deiner Umlaufbahn und ich würde in die schwarze Nacht hineinfallen ohne dich und ich kann keinen Schritt ohne dich gehen. Ich weiß nicht, an wen Lena Meyer-Landrut das adressiert hat, aber es passt sehr gut auf Jesus. Er ist unser Zentralgestirn, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Unser Zentrum, unsere Mitte, unser Haupt. Angesichts dieser Explosion des Meteoriten habe ich ein bisschen im Internet gesurft und bin da auf ein Forum gestoßen. Und da wurde die Frage gestellt, was würde eigentlich passieren, wenn die Erde aus ihrer Umlaufbahn geriete? Und dann wurden mannigfaltige Theorien geäußert von, die Erde stürzt in die Sonne, bis sie wird in den Weltraum hinaus katapultiert und dann erkalten. Was die Theorien auch immer waren, eines hatten sie alle gemeinsam, es wäre eine riesige kosmische Katastrophe. Eine viel größere kosmische und welt- und universelle Katastrophe wäre es, wenn Jesus Christus aus der Mitte der Gemeinde verrückt würde irgendwo anders hin, wenn wir seine Bedeutung und seine Stellung nicht mehr so sehen würden, wie er sie sieht und wie sie wirklich ist. Und damit beschäftigt sich der Hebräerbrief. Nicht nur das dritte Kapitel, aber besonders auch das dritte Kapitel, das wir jetzt einmal lesen. Dankeschön. Da ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose, wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemand gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Darum, wie der Heilige Geist spricht, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt. Sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Dieses Dieser Text enthält so viel. Ich weiß nicht, wie ich damit heute fertig werde. Es wird sehr viel über Jesus gesagt und es ist wichtig, dass wir viel über Jesus hören, damit er die Mitte bleibt. Und deshalb wird zunächst einmal gesagt, in diesem Kapitel, er ist unser Apostel. Jesus Christus ist unser Apostel. Einige Punkte werde ich nur ganz kurz ansprechen. Andere werde ich etwas vertiefen. Er ist unser Apostel. Ich sage einfach dazu Apostolos, der Gesandte, der Botschafter. Er hat eine Botschaft zu bringen von Gott. Und deshalb vertritt er Gott vor uns als Botschafter. Und ich sage euch nur, warum ist er der beste Apostel, den man sich vorstellen kann? Weil er und der Vater eins sind. Und weil wer ihn gesehen hat, den Vater gesehen hat. Deshalb gibt es keinen besseren Botschafter als Jesus Christus selbst, der uns die Botschaften bringen könnte, die Gott uns zu sagen hat. Er ist unser Apostel, er vertritt Gott vor uns. Aber er vertritt nicht nur Gott vor uns, sondern er vertritt uns vor Gott. Und deshalb ist er auch unser Hohepriester. Dazu könnte man sehr viel sagen. Nur ganz kurz, der Hohepriester im Alten Testament war zu Zeiten des Sinai derjenige Priester, der in das Allerheiligste der Stiftshütte durfte, um dort einmal im Jahr am Versöhnungstag Opfer darzubringen für seine eigenen Sünden und für die Sünden des ganzen Volkes. Das tut Jesus. Meine Frage ist, warum ist Jesus ein besserer hoher Priester? Das wird noch in einem anderen Kapitel behandelt, deshalb auch das nur kurz. Warum ist Jesus ein besserer hoher Priester als alle hohen Priester zusammen? Warum? Stellt euch das so vor, wir haben zwei Räume, zwei Zimmer und beide verbindet eine Tür. Das eine Zimmer, das ist die Zeit, das ist die Geschichte, das ist die Welt, in der wir leben. Das andere Zimmer, das ist die Ewigkeit, das ist das himmlische Reich. Und Jesus kommt durch diese Ewigkeitstür hinein in die Geschichte, hinein in unser Leben, hinein in unsere Welt. Und alles, was er dort wirkt und tut, das nimmt er mit durch die Tür in die Ewigkeit, sodass es ewigen Charakter hat. Und deshalb musste er nur einmal für unsere Sünden sterben. Und deshalb schreit sein Blut ewig vor Gott. Deshalb heißt es hier im nächsten Vers, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Das ist auch wichtig, das ist bitter nötig, denn da ist noch jemand vor Gott, der uns verklagt Tag und Nacht. Jesus betet für uns Tag und Nacht. Er zeigt Tag und Nacht seine Wunden vor Gott und vertritt uns vor Gott. Aber da ist unser Verkläger und der hat eine ganz lange Liste von Sünden auf endlos Papier geschrieben. Das wird einem klar, wenn man Prediger 7 liest. Da heißt es, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Das muss man nochmal hören. Kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Wir sündigen alle viel. Wir tun auch Gutes, aber niemand tut Gutes, ohne zu sündigen. Kein normaler Mensch zumindest. Deshalb, stellt euch das so vor, das Blut Christi läuft über die Anklageschrift des Satans und verzehrt sie, sodass Satan nichts mehr in der Hand hat, mit dem er uns verklagen könnte. Seine Macht ist dahin, sie ist gegangen, die Anklageschrift ist weg, sie ist ans Kreuz geheftet. Und Jesus vertritt uns Tag und Nacht in Ewigkeit. Dankeschön. Denn der Verkläger unserer Brüder ist hinabgestürzt, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. So ist Christus also unser Apostel, weil er Gott vor uns vertritt. So ist er unser Hohepriester, weil er uns vor Gott vertritt. und es gibt keinen besseren. Wir haben noch andere Eigenschaften, die hier über Christus gesagt werden. Jesus Christus ist treu, heißt es da. Darauf gehe ich nachher ein. Und dann heißt es, er ist der Erbauer des Hauses und der Sohn über sein Haus. Hier wird ein Haus beschrieben in diesem Kapitel 3. Da ist von einem Gebäude die Rede. Was ist das für ein Haus? Und wie wird das erbaut? Wichtig ist zunächst einmal, Christus ist der Erbauer dieses Hauses. Und er ist auch der Sohn über dieses Haus. In diesem Zusammenhang heißt Sohn Erbe. Und es heißt auch Vorsteher. Er steht diesem Haus vor. Er erbt dieses Haus. Er besitzt dieses Haus. Es ist sein Eigentum und er hat es auch erbaut. Und warum hat er es erbaut? Weil alles, so erfahren wir aus dem Johannesevangelium, weil alles, was Gott gemacht hat, hat er von Anbeginn der Welt an durch Jesus Christus gemacht. Und deshalb ist Jesus auch der Erbauer dieses Hauses. Der Hebräerbrief hat einen alttestamentlichen Bezug zu dem Haus. Ganz konkret ist außer dem Volk Israel hier auch die Stiftshütte gemeint. Das war nämlich die bewegliche Wohnung Gottes, die wurde aufgebaut, die wurde wieder abgerissen und woanders aufgebaut. Dafür waren die Leviten zuständig. Und die hatte auch ein Allerheiligstes, in das der Hohepriester, den ich eben erwähnt habe, einmal im Jahr hineingehen konnte und musste, um für die Sünden des Volkes zu sühnen und für seine eigenen ein Opfer darzubringen. Dieses Haus aber ist, ja, die Stiftshütte war ein Schattenhaus. Ein Miniaturbild, ein Abbild, eine Abschattung, eine Vorschattung des wirklichen und wahren Hauses Gottes. Was ist dieses wahre Haus Gottes? Wir sind dieses Haus. Wir sind sein Haus. Was heißt das? Wir sind sein Haus. Lass mich das mal anders lesen. Wir sind sein Haus. Das heißt, wir sind sein Eigentum zum einen. Wir gehören ihm. Für viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft klingt das als Drohung. Ich möchte doch niemandem gehören. Ich möchte doch von niemandem abhängig sein. Ich möchte doch autonom sein. Ich will unabhängig sein. Ich will nicht einem anderen gehören. Liebe Freunde, ich sage euch, wenn jetzt jemand zu mir käme und würde sagen, du, wenn du mir folgst, dann passiert das Beste, was in deinem Leben passieren kann. Ich weiß den Weg, der für dich der beste ist. Und wenn dieserjenige, der das sagt, dann auch noch vertrauenswürdig wäre, weil ich weiß, dass der wirklich das Beste für mich will, dann würde ich doch mit fliegenden Fahnen meine Unabhängigkeit aufgeben und würde sagen, ja, ich folge ihm, weg mit meiner Unabhängigkeit. Das ist der beste Weg, der für mich gangbar ist. Und so ist es bei Jesus. Und so ist es tatsächlich. Wir sollen, die Tatsache, dass wir sein Eigentum sind, kann uns nur das Beste bescheren, was es im Leben gibt. Ihr seid ein Volk des Eigentums, hat er gesagt. Und er reinigt sich selbst, ein Volk zum Eigentum. Und es kann uns nichts Besseres passieren, als in diese Abhängigkeit hineinzukommen, weil dann wirklich das Beste passiert, was für uns passieren kann. Zweiter Aspekt. Ich lese das jetzt mal anders. Wir sind sein Haus. Das heißt, er wohnt in uns. Ich lese mal diesen Vers, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Es ist ein zweifaches Wohnen, das Gott hier anspricht. Einmal ist er unter uns. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Oder als Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist unter uns. Wir haben so eine Floskel und sagen, Jesus ist da Aber es stimmt, er ist da, er ist hier, er ist mitten unter uns, er hört mir zu. Er speist mich, so hoffe ich. Er hat Gemeinschaft mit uns, er sieht uns, er fühlt mit uns, er stärkt uns, er ermahnt uns, er ist hier. Er ist unter uns. Das ist der eine Aspekt des Wohnens. Der andere Aspekt des Wohnens ist ein geheimnisvoller. Er ist in uns. Er ist in einem jeden von uns, der glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Was das bedeutet, kann man nicht beschreiben. Es ist unbeschreiblich. Wir haben Anteil bekommen an einer Heiligkeit. Wir haben Anteil bekommen an dem Wesen Gottes. Wir haben Anteil bekommen an seiner Ewigkeit. Wir haben Anteil bekommen an seiner Reinheit. Wir haben Anteil bekommen an Gott selbst. Ein zweifaches Wohnen. Er wohnt unter uns und er wohnt in uns. Und wenn man sich das Haus vorstellt, dann ist er nicht nur in den lebendigen Steinen, da ist er natürlich vor allem, er ist auch der Mörtel, der alles zusammenhält. Und er ist mehr als dieses Haus, weil er der Bauer und der Besitzer dieses Hauses ist. Jesus ist nicht beschränkt auf dieses Haus. Ihm gehört dieses Haus. Deshalb sind wir seine Gemeinde, weil wir ihm gehören. Er ist unter uns und er ist in uns. Ein dritter Aspekt. Er ist unser Erbauer. Die nächste Folie. Er ist unser Erbauer. Ich hatte schon eben gesagt, Gott hat durch Christus alles gemacht, auch dieses Haus. Was bedeutet das? Liebe Freunde, wenn er unser Erbauer ist und wenn wir wünschen, dass diese Gemeinde wächst, dass die Gemeinde Gottes weltweit wächst, im Glauben wächst, in der Nachfolge wächst, in der Liebe wächst, untereinander in den Beziehungen wächst, zahlenmäßig wächst. An wen wenden wir uns dann? Wir wenden uns an den Erbauer dieses Hauses. Wir gehen vor ihm auf die Knie. Wir flehen ihn an. Wir suchen ihn dafür. Und willst du ein besserer Christ werden? In deinem Leben? In deinem Alltag? In deinem Tag ein und Tag aus? Möchtest du mehr in deinem Reden, in deinem Denken, in deinem Hören, in deinem Sagen, in deinem Handeln, möchtest du mehr wie Jesus werden? Dann wende dich doch an ihn. Er ist dein Erbauer. Dann geh doch von ihm, vor ihm auf die Knie. Er ist dein Erbauer. Er ist der Erbauer dieses Hauses und aller Steine, die dieses Haus ausmachen. Das ist gut, dass wir nicht bauen müssen. Das ist wirklich gut. Nun, wir sind sein Haus und jetzt kommt eine Bedingung mit Fragezeichen. Oh, noch einen Vers habe ich unterschlagen. Lass ihn ruhig da stehen. Das ist wichtig, ich habe den Kontext eigentlich schon und den Gehalt dieses Verses schon mitgeteilt. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er ist der Erbauer. Er beruft euch zu einem Leben in Christus, euch zu einem Leben mit ihm, euch zu einem Leben im Gehorsam, euch zur Herrlichkeit im Himmel, zum ewigen Leben. Und gut, dass wir das nicht tun müssen. Gut, dass er das tut. Jetzt kann der nächste Vers kommen. Eine Bedingung, Fragezeichen. Da heißt es, wir sind sein Haus, wenn. Ich habe das wenn mal ein bisschen fett gedruckt. Wir sind sein Haus, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn wir an Jesus festhalten, wenn wir am Glauben festhalten, wenn wir unsere Zuversicht festhalten und nicht fallen lassen, dann sind wir sein Haus. So klingt das hier. Dieser Vers hat Anlass gegeben für mannigfaltige theologische Diskussionen. Nicht nur zwischen Liberalen und Freikirchlern, nein, zwischen verschiedenen Theologen, die wiedergeborene Christen sind. Es gibt die verschiedensten Deutungen, weil in diesem Bedingungssatz irgendwo mitschwingt, ich muss aber doch festhalten, und wenn ich nicht festhalte, dann bin ich nicht mehr sein Haus. Dann gehöre ich nicht mehr dazu. Wenn ich nicht mehr festhalte, dann habe ich mein Heil verloren. Wenn ich nicht mehr festhalte, dann ist Jesus weg. Das steckt dahinter, dieser Gedanke. Und deshalb gibt es so viele Deutungsversuche dieses Verses. Und ich möchte euch die nicht präsentieren. Ich möchte euch eines, weil ich glaube, dass sie verwirren. Ich möchte euch aber eines sagen. Nur eines. Können wir den nächsten Satz sehen? Ein schöner kleiner Satz, ich bin traurig, wenn ich weine. Das ist kein konstruierter Satz. Der kommunikative Kontext ist, da unterhalten sich Leute und einer sagt, ich weine nicht, ich weine nur, wenn ich froh bin. Das sind Freudentränen. Ein anderer sagt, ich bin traurig, wenn ich weine. Was ist hier die Ursache und was ist die Folge? Das sieht jeder sehr bald. Ich weine, weil ich traurig bin. Das Weinen ist sozusagen ein Indiz für meine Traurigkeit. So ist es auch mit dem Vers da oben. Wenn wir standhaft festhalten, dann ist das eine Frucht und eine Folge der Tatsache, dass wir zu seinem Haus gehören, dass wir ihm angehören. Das Festhalten ist keine Leistung, die wir erbringen. Es ist eine Frucht, es ist eine Folge, es ist ein Ergebnis der Tatsache, dass wir wirklich zu ihm gehören. Hält jemand an ihm fest, so ist dies ein Indiz dafür, dass er tatsächlich sein Haus ist. Liebe Freunde, ich habe in dem Zusammenhang denken müssen an das Johannesevangelium, wo Johannes sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Sie folgen Jesus. Ja, meine Schafe, Jesus sagt das. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich habe mich gefragt, oder ich habe mir gesagt, das Schaf wird doch nicht dadurch zum Schaf, dass es Jesus folgt. Es folgt Jesus, weil es ein Schaf ist. Ich als Mensch, ich kann 10 Jahre lang einem Hirten hinterherlaufen. Du wirst nicht erleben, dass ich ein Schaf werde. Ich als Mensch kann mich 10 Jahre in eine Garage stellen und Autogeräusche machen und du wirst nicht erleben, dass ich zum Auto werde. Weil ich ein Schaf bin, deshalb folge ich ihm nach. Weil ich zu seinem Haus gehöre, deshalb halte ich fest. Die Frage ist, bin ich sein Haus oder gehöre ich zu seinem Haus oder gehöre ich ihm an? Das ist die Frage. Ich kann euch sagen, der Schreiber des Hebräerbriefes sieht das genau so. Auch wenn das hier in diesem Kapitel 3 manchmal nicht so klingt. Er sieht es genau so und dass er das genau so sieht, das belegen die kommenden Verse. Da sagt er nämlich in Hebräer 10, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben. Kurz der Kontext, die Jesus zurückweisen. Die Jesus nicht wollen, die einen anderen Weg wollen, wie damals die Israeliten in der Wüste. Wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Das sagt der Schreiber den Hebräern. Ihr gehört nicht zu denen, die zurückweichen, sondern glauben. Und dann sagt er, wir sind überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergäße. Hier geht es nicht um Werkgerechtigkeit in dem letzten Vers. Hier geht es darum, dass der Schreiber des Hebräerbriefes bei den Hebräern etwas erkannt hat. Er hat etwas festgestellt. Er hat Liebe festgestellt. Er hat Werke festgestellt. Er hat ein Festhalten auch festgestellt. Er hat Früchte festgestellt. Und deshalb ist er zuversichtlich, dass sie tatsächlich gerettet sind. Dass sie zu seinem Haus gehören. Dass sie Christus angehören. Und deshalb kann er sagen, Ich bin überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist. Wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Ich fasse das nochmal zusammen in der nächsten Folie. Standhaftes Festhalten als eigene Leistung führt nicht dazu, dass ich zu seinem Haus gehöre. Es ist umgekehrt, weil ich sein Haus bin oder zu seinem Haus gehöre, weil wir sein Haus sind, deshalb halten wir standhaft fest. Und deshalb haben wir auch eben in der Lesung gehört, der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Es ist der Herr, der uns zum Ausharren lenkt. Man kann hier sagen, zum standhaften Ausharren auf Christus, in Christus, des Christus. Denn Christus ist uns vorangegangen. Er hat standhaft ausgeharrt. Warum hat Christus standhaft ausgeharrt? Weil der Heilige Geist in ihm war, weil er Gott war, weil er göttlichen Wesens anteilig geworden, weil sein Wesen ein göttliches Wesen ist und war. Und wir haben Anteil bekommen an diesem Wesen durch den Heiligen Geist, durch den Glauben. Der Herr aber lenke eure Herzen zum standhaften Ausharren des Christus. Wie ihr auch immer über das, was ich jetzt zu diesem Vers gesagt habe, denken möget, ich möchte euch gerne zwei Fragen stellen. Ihr müsst nicht die Hände heben. Ich bitte euch, euch diese Fragen selber zu stellen in eurem Herzen. Die erste Frage lautet: Glaubst du, du wirst niemals loslassen? Glaubst du, du wirst immer vertrauen? Glaubst du, du kannst das Heil nicht verlieren? Glaubst du, du kannst Christus nicht verlieren? Darf ich dir dann einen Hinweis geben im nächsten Vers? Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich lese diesen Vers einmal anders. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wer hat mich denn aus dem Schlamm herausgehoben? Wer hat mich denn auf die Füße gestellt? Es ist doch Christus, der mich auf die Füße gestellt hat. Es ist er doch, der mich an der Hand hält und festhält. Es ist er doch, der mich des Weges führt. Ich gehe doch an seiner Hand. Ja, ich muss Schritte tun. Ich gehe, aber ich gehe an seiner Hand. Und er führt mich. Er hat mich doch auf die Füße gestellt. Er hält mich doch auch in Balance. Deshalb denkt daran, es ist er, der euch stehen lässt. Nicht in dem Sinne, dass er euch stehen lässt und weggeht, sondern er bleibt bei euch. Christus ist es. Die zweite Frage. Hast du Angst, einmal von Christus loszulassen? Hast du Angst, vom Glauben abzufallen? Hast du Angst, das Heil zu verlieren? Wenn du Angst hast, dann sage ich erstmal, das ist ein gutes Zeichen. Denn wenn du tatsächlich Angst hast, dann willst du ja Christus nicht loslassen. Dann fürchtest du dich ja davor, ihn loszulassen. Dann möchtest du nicht loslassen. Und dann darf ich dir was zusprechen. Nicht, weil ich das tue, sondern weil die Bibel das tut. Im nächsten Vers, ein allbekannter Vers. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jetzt muss ich doch sagen, wir werden aber trotzdem in diesem Kapitel des Hebräerbriefes gewarnt und ermahnt. Hier nochmal in Kurzübersicht die Ermahnungen und Warnungen. Hab Acht, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei. Ermahnt einander, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Verstockt eure Herzen nicht. An wen ist dieses Wort gerichtet? Wer sind diese Menschen, in denen ein böses, ungläubiges Herz ist? Wer sind diese Menschen, deren Herz verstockt wird durch den Betrug der Sünde? Wer ist das? Könntest du das sein? Könnte ich das sein? Könnten wir das sein? Das Kapitel 3 des Hebräerbriefes sagt etwas darüber, aber viel deutlicher sagt es unser erster Lesungstext. 4. Mose, wenn wir da mal gerade schauen. Bitte achtet einmal nicht auf die unterstrichenen Teile. Die unterstrichenen Teile kommen später. Ich möchte das nochmal vorlesen. 4. Mose, Kapitel 14. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land? Ja. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen? Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Was ist das für ein Volk? Es ist ein Volk, das sagt: Gott, Herr, diesen Weg, den du uns gezeigt hast, den wollen wir nicht gehen. Der ist nicht gut. Wir wollen den nicht. Denn wenn wir dann nach Kanaan kommen, die sogenannte Ruhe, das gelobte Land, dann werden wir umgebracht. Der Weg ist nicht gut, Gott. Wir wollen den nicht gehen. Wir wollen lieber woanders hingehen. Wir wollen uns einen neuen Anführer wählen, der soll uns nach Ägypten zurückführen, in die Knechtschaft, denn da waren die Fleischtöpfe. Wir wissen das besser. Deinen Weg wollen wir nicht gehen. Wisst ihr, was das ist? Es ist die ungläubige Generation der Israeliten. Und es wird deutlich gesagt, sie wollen nicht an mich glauben. Sie wollen mir nicht vertrauen. Sie wollen das nicht. Das ist ein bewusster Akt. Sie wollen das nicht tun. Jetzt dürft ihr mal auf die unterstrichenen, die anderen unterstrichenen Punkte achten. Es ist höchst interessant, dass diese ungläubige Generation hier als Gemeinde bezeichnet wird. Die ganze Gemeinde sprach: Wir wollen deinen Weg nicht gehen. Das ist der Begriff der modernen Kirche. Da sind Weizen und Unkraut in einem Topf. Wir wollen deinen Weg nicht gehen. Interessant ist auch, dass sie Gott den Herrn nennen. Sie nennen ihn Herr. Ihr sagt zu mir: Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Was ist das für eine Generation? Es ist die ungläubige Generation der Israeliten. Und ich sage euch, hier sind nicht die Leute gemeint, die Glaubensschwankungen haben. Hier sind nicht die Leute gemeint, die Zweifel haben. Mal. Hier sind nicht die Leute gemeint, die ein Auf und Ab der Stimmung haben. Hier sind nicht die Schwachen gemeint. Wir sind alle schwach in dem einen oder anderen Bereich. Wir sind alle Zweifler in dem einen oder anderen Bereich. Wir sind alle schwankend in dem einen oder anderen Bereich. Diese Menschen sind hier nicht gemeint. Es sind die gemeint, die sagen: Ich will Jesus nicht, die Jesus abweisen. Die sagen: Nein, die Gebote des Mose müssen es sein. Wir wollen Jesus nicht mehr. Wir weisen ihn zurück. Wir brauchen ihn nicht mehr. Wir brauchen ihn zumindest nicht in der Mitte. Paulus sagt ganz deutlich: Wer so spricht, der ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Wir wollen Jesus nicht in unserer Mitte. Nein, er soll diese Rolle nicht bei uns spielen. Nein, nein, wir machen was anderes. Es sind nicht die schwankenden Menschen hier gemeint. Vor einigen Wochen war ich mit meinem Zweierschaftspartner, also wer den Begriff nicht kennt, mit einem Freund, mit dem ich mich austausche. Wir beseelsorgen uns gegenseitig. Wir gehen dann immer in die Mensa, in der Nassestraße und anschließend sind Café Orange und anschließend machen wir einen Gebetsspaziergang. Da saßen wir im Café Orange und er sagte, Werner, ich kann Gott nicht mehr vertrauen. So sagte er das. Ich kann Jesus nicht mehr vertrauen, ich kann Gott nicht mehr vertrauen. Ich war sprachlos. Ich wusste nicht, was sollst du jetzt sagen. Ich dachte, was sagst du jetzt? Mir fiel nichts ein. Da habe ich gedacht, dann sagst du nichts. Dann hörst du einfach nur zu. Und ich hörte einfach nur zu. Und plötzlich fiel mir die Predigt vom Ebo ein über die christliche Haustafel. Und ich sagte, kann ich dir erzählen, was ich am letzten Sonntag in der Predigt gehört habe? Naja, erzähl mal. Und ich habe ihm das erzählt, obwohl ich gar nicht wusste, was das überhaupt mit seinem Problem zu tun hat. Ich wusste das gar nicht. Das fiel mir nur gerade ein. Und dann haben wir einen Gebetsspaziergang gemacht. Und ihr hättet sein Gebet hören sollen. Da war Vertrauen. Da war Zuversicht. Da war Glaube. Und ich sage euch was, der war auch vorher noch da. Da war ein kleines Lämpchen, ein kleiner glimmender Docht, den Jesus, den Gott niemals auslöscht. Der wurde wieder entfacht. Von diesen Menschen ist hier nicht die Rede. Es ist die Rede von Menschen, die sagen, wir wollen Jesus aus der Mitte. Wir wollen seine Stellung und seine Bedeutung nicht anerkennen. Und deshalb werden wir ermahnt, wachsam zu sein in der Gemeinde. Deswegen werden wir ermahnt, damit Jesus Christus die Mitte und das Haupt bleibt. Wir sollen einander auf Jesus hinweisen. Wir sollen auf die Bedeutung, auf den Stellenwert, auf das Wesen Christi, auf das, was er getan hat, hinweisen. Wir sollen uns untereinander so ermutigen und ermahnen. Die Verkündigung soll Jesus im Mittelpunkt haben. Wisst ihr, was wir dadurch bekämpfen? Wir bekämpfen dadurch genau das, was im Hebräer 3 steht, dass nicht jemand ein böses, ungläubiges Herz hat, das im Abfall vom Glauben ist. Dass nicht jemand verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Dass nicht jemand verstockt wird in seinem Herzen. Damit bekämpfen wir das. Wenn wir einander ermahnen, in Jesus zu bleiben, wenn wir auf Jesus hinweisen, wenn wir immer seine Position, seine Bedeutung, seinen Stellenwert, ihn als Zentrum verkündigen. Es heißt im Sendschreiben an die Gemeinde Sardes, in der Offenbarung, ihr habt den Namen, dass ihr lebt, doch seid ihr tot. Das sind Kirchen und Gemeinden, in denen Jesus Christus ganz allmählich aus der Mitte verschwindet. Ganz allmählich aus dem Zentrum verschwindet, als Haupt. Ganz wenig, ganz allmählich aus dieser Mitte etwas an den Rand gerät. Und immer mehr an den Rand gerät. Und diese Mitte übt einen riesigen Sog aus. Die wird sofort durch etwas anderes besetzt. Liebe Freunde, das kann die Gemeinde selbst sein. Liebe Freunde, das kann der Kampf um Frieden in der Welt sein. Das können soziale Projekte sein. So gut wie das alles ist, so herrlich wie das alles ist, wenn es aus Christus herausfließt. Jesus soll in der Mitte bleiben. Eine Gemeinde, die Jesus aus dem Mittelpunkt verliert, stirbt. Und wenn sie noch so sehr zu leben scheint, das gilt auch für unser Leben. Wir aber sind in Christi Hand, so wir denn glauben. So wir denn sein Haus sind. Und niemand kann uns und euch aus seiner Hand reißen. Amen.